vielleicht eines der häufigsten Gefühle, die inzwischen Menschen zu ihrem eigentlichen Leben haben, tatsächlich dieses Verkümmern ist. Also das heißt, dieser Zustand, in dem ich zwar irgendwie funktioniere, aber mich eigentlich innerlich leer fühle, in dem ich so das Gefühl habe, ich habe den Zustand von Lebendigkeit verloren. Erfolgreiche Menschen häufig entweder gleich oder weniger glücklich als Menschen, die weniger erfolgreich sind. Erfolg ist quasi für viele Menschen eher ein Negativprädiktor von Wohlergehen, weil Erfolg häufig mit Dingen einhergeht, die massiv Wohlergehen kosten. Und das ist eine der größten Trugschlüsse über ein gelingendes Leben. Dass nämlich Wohlergehen so etwas wie eine individuell zu erreichende Lebensaufgabe ist. Und das ist halt blanker Unsinn. Glück und Wohlergehen eher so etwas wie das Nebenprodukt eines gelingenden Lebens. Das heißt also, wenn ich wirklich tiefe Beziehungen führe, wenn ich Lebenssinn habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich verbunden mit dieser Welt, dann entsteht Glück. Aber quasi nicht als Ziel, sondern als eine logische innere Konsequenz.
Wann fühlen wir uns eigentlich wirklich lebendig? Und was unterscheidet Menschen, die einfach nur funktionieren, von denen, die in ihrem Leben so richtig aufblühen? Genau damit beschäftigt sich die positive Psychologie. Und kaum jemand kennt die Forschung dazu so gut wie Professor Dr. Judith Mangelsdorf. Sie ist Autorin, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie und Deutschlands erste Hochschulprofessorin für positive Psychologie. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Mit Judith spreche ich darüber, was die aktuelle Forschung über ein erfülltes Leben weiß. Dabei geht es vor allem um zwei Konzepte, die ich besonders spannend finde. Flourishing und Mattering. Also, was lässt uns im Leben so wirklich aufblühen? Und warum ist das Gefühl, bedeutsam zu sein, so wichtig für unser Wohlbefinden? Es ist ein Gespräch voller überraschender Erkenntnisse und vor allem konkreter Impulse für ein erfülltes Leben. Hier kommt Judith Mangelsdorf.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Judith, schön, dich wiederzusehen.
Ja, danke, dass ich wieder hier sein kann.
Bald ist es geschafft und endlich wird das erste akademische Lehrbuch für positive Psychologie im deutschsprachigen Raum auf den Markt kommen. Wie fühlst du dich aktuell? Was ist so dein Gefühl? Wie würdest du es beschreiben?
Es ist Vorfreude auf das, was kommt, und es ist noch ein bisschen Verzweiflung in Bezug auf das, was noch vor uns liegt. Also es ist einfach viel Arbeit, wirklich ein so umfassendes Lehrbuch fertig zu machen, aber wir sind hoffnungsvoll.
Was würdest du sagen, was war so herausfordernd, wenn du zurückschaust? Gibt es so einen Faktor, einen Themenbereich, wo du sagst, das hast du ein bisschen unterschätzt oder das war so die Herausforderung?
Nur eine. Ich würde sagen, eine der größten Herausforderungen war, dass es ganz klar die Idee gab zu sagen, ich möchte, dass diejenigen, die weltweit so den Diskurs anführen oder diese Themen auch begründet haben, die vor 30 Jahren losgegangen sind und gesagt haben, wie können wir das in die Welt bringen, in das Lehrbuch einbringen und die sprechen lassen zu ihren Themen. Das heißt, am Anfang war es viel Überzeugungsarbeit, Menschen, die mit Sicherheit genug zu tun haben, am anderen Ende der Welt davon zu überzeugen, dabei zu sein. Und das war herausfordernd, aber ist gelungen. Das hat einiges an Raum genommen. Und das Zweite ist sicherlich dazu zu führen, dass das Lehrbuch nachher eine Stimme hat. Und dass, obwohl über 100 der weltweit führenden Forschenden da zusammenkommen, über 94 verschiedene Kapitel, trotzdem das Ganze nachher so klingt, als ob es eine Stimme der positiven Psychologie ist. Und das beschäftigt uns bis heute.
Und wenn du jetzt haben wir zurückgeschaust, wenn du jetzt nach vorne schaust, worauf freust du dich, wenn jetzt irgendwann du das Manuskript vollständig abgegeben hast und dann wird es irgendwann das Buch in den Buchläden stehen oder online kann man es kaufen und dann wird es ja irgendwann zum ersten Mal auch bei Kundinnen und Kundinnen irgendwie in den Händen sein. Worauf freust du dich da? Also wenn dann dieses Buch, ich sag mal, raus ist, worauf freust du dich dann, wenn es im Umlauf ist?
Ich glaube so am allermeisten darüber, dass man so oft ja den Satz hört, die positive Psychologie ist. Und dann kannst du ja alles dran setzen, ne? Oder die positive Psychologie schaut so oder so. Und ganz häufig habe ich dann das Gefühl von, ihr überschaut gar nicht, was alles in der positiven Psychologie drin ist. Also so große Klassiker wie die positive Psychologie blendet Leid aus. Mhm. Und eine ganze große Sektion aus den 7 des Buches schaut auf die Frage der Bewältigung von Schmerz und Leid, weil das ein großer Teil der positiven Psychologie ist.
Ist das immer noch ein großes Missverständnis, was du in der Gesellschaft wahrnimmst? Also mit welchen Vorurteilen musst du kämpfen bei der positiven Psychologie?
Ja, ich glaube genau mit dem. Ne? Ich glaube, es gibt so 3 Klassiker. Also das eine zu sagen, ist das nicht sowas wie positives Denken? Mhm. Also ich muss mir das nur schön reden oder schön denken.
Good vibes only.
Genau, so, ne? Good vibes only. So, oder auch diese Idee von toxischer Positivität, also diese Übergeneralisierung, zu sagen, dass das Fach was damit zu tun hätte, dass es jetzt nur noch optimistisch zugehen darf oder nur noch hoffnungsvoll oder sowas. Ich glaube, das ist ein großer Teil. Und ja durchaus auch wirklich diese Ausblendung des Negativen oder eben des so sehr Individuellen. Und das ist also ein großer Teil, auf den ich mich freue, ist einfach zu sagen, wann immer jemand den Satz beginnen möchte mit die positive Psychologie ist, zu sagen, erst das lesen und dann, und das natürlich gerade vielleicht auch in Bezug auf Kritik, weil, was du auch angesprochen hast, viel der Kritik des Faches ist einfach von Unkenntnis auch geprägt. Und das, worauf ich mich freue, ist zu sagen, es gibt eine andere Grundlage, auf die wir uns alle berufen können, zu fragen, was ist schon da, auch was fehlt oder was muss ich vielleicht ändern, aber es so in ein gemeinsames Verständnis zu überführen von dem, was gehört eigentlich alles dazu und was wissen wir heute.
Aber was würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt sagen, was ist am Ende positive Psychologie? Also natürlich sollen alle das Buch am Ende lesen, aber meine Mutter zum Beispiel hat heute früh gefragt, Jonas, wo bist du? Ich sag, ich bin in Berlin. Berlin, nimm eine Podcast-Folge auf, die so, ja, was ist denn das Thema? Positive Psychologie. Und dann hatte sie auch erstmal so 1-2 Vorurteile. Und dann habe ich auch überlegt, aber wie schaffe ich es jetzt in 1-2 Sätzen, ihr das zu erklären? Wie würdest du das jetzt jemanden, der das noch nie so richtig gegriffen hat, wie würdest du ihm positive Psychologie dann erklären? Worum geht es da?
Die kürzeste Form, das zu verstehen, ist eigentlich zu sagen, positive Psychologie ist die Wissenschaft des Wohlergehens oder des gelingenden Lebens. Mhm. Das heißt, Grundfrage ist, wie können wir auf so etwas wie Familie, Partnerschaft, Unternehmen, Entwicklung, auch eigene Entwicklungsprozesse oder Heilung schauen, unter der Frage nicht nur, welche Defizite gibt es, die es lohnt aufzulösen und zu bekämpfen, sondern auch, welche Ressourcen sind da, worauf bauen wir auf und wie können wir quasi das Gute, was da ist, stärken. Und grundsätzlich beschäftigt sich das Fach also mit allen Merkmalen und Prozessen und Strukturen und auch den Systemen und der großen Frage, was brauchen wir auf einer individuellen Ebene, um ein gutes Leben zu gestalten, aber auch was brauchen zum Beispiel Unternehmen, um wirklich menschenwürdige Arbeitsplätze zu liefern oder was brauchen wir in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft, um mehr Zugehörigkeit zu finden, miteinander und eine zukunftsfähige Gestaltung von Politik zum Beispiel.
Aber die Frage ist ja gar nicht so neu. Also man muss ja sagen, die positive Psychologie ist in Deutschland noch sehr, in Anführungsstrichen, in den Kinderschuhen. Es entwickelt sich immer mehr, jetzt auch natürlich durch das Lehrbuch. Aber ich hatte dann so ein bisschen mal überlegt und dachte so, in der Antike, die haben doch auch schon darüber diskutiert, die Philosophen, was machen wir mit der freien Zeit, was darf die Elite, was ist eigentlich ein gutes Leben? Also das geht ja schon sehr stark zurück, oder? Also die Frage nach, was macht ein erfülltes, ein gelingendes Leben aus?
Absolut. Und tatsächlich sind auch viele der theoretischen Konzepte, auf denen wir auch fußen, bei Aristoteles beispielsweise zu finden oder auch Aristippus von Kyrene. Das heißt, wir haben durchaus eine mehrere Jahrtausend alte Historie des Denkens, auf die wir aufbauen. Und das, was heute anders ist oder in der positiven Psychologie anders ist, ist vor allem, dass es sich diesen Themen, die es eigentlich so lange gibt, wie Menschen über das gute Leben nachdenken, auf eine wissenschaftliche Art und Weise nähert. Das heißt, während beispielsweise jemand wie Aristoteles gesagt hat, ein gutes Leben ist ein tugendhaftes, in dem wir sinnvoll und erfüllt leben, gehen wir heute hin und können wissenschaftlich untersuchen, stimmt das? Mhm. Und ist tatsächlich Dankbarkeit nur eine Tugend, ne, und ich sage, sei dankbar, oder sind Menschen, die Dankbarkeit im Leben integriert haben und praktizieren, tatsächlich erfüllter, glücklicher, psychisch gesünder? Das heißt, es geht nur in Teilen um ganz neue Themen, die gibt es natürlich auch, aber ganz viel geht es darum zu prüfen, ob das, was Menschen über Jahrtausende entwickelt haben als Idee eines guten und gelingenden Lebens, tatsächlich Wissenschaft standhalten kann.
Und du hast mir eben im Off gesagt vor dem Gespräch, dass fast jeden Monat irgendwie neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch zum Tragen kommen, an die Öffentlichkeit kommen. Gab es jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr noch vielleicht so die eine Erkenntnis, wo du sagst, das hat dich nochmal überrascht oder das hat nochmal so ein bisschen deine Weltanschauung oder deine Perspektive auf ein gelingendes Leben nochmal grundlegend geändert, weil da nochmal so eine Überraschung kam, so ein überraschender Erkenntnis oder ein Mythos aufgeräumt worden ist? Gab es da sowas, so eine Erkenntnis?
Würde sagen, es gab verschiedene. Darf ich drei nennen? Okay, fangen wir Top 3. Genau. Also eine Sache, die ich extrem spannend fand, kam aus tatsächlich die Harvard University. Da gibt es ein ganz großes Forschungslabor in diese Richtung. Und die machen weltweit die Global Flourishing Studies. Also eine der größten Wohlergehensstudien der gesamten Welt. Und die haben eine sehr alte Idee widerlegt, nämlich wir sind immer davon ausgegangen, auch forschungsbedingt, dass seit vielen Jahren wir davon ausgehen, dass Wohlergehen oder Glückserleben im Leben eine U-Kurve beschreibt. Mhm. Das heißt also, sehr junge Menschen, Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene sind sehr glücklich, dann tauchen wir quasi ab. Ja, also auch darin ist auch die Midlife-Crisis zu Hause. Und eigentlich geht es darum, dass dort einfach viele Belastungen und Anforderungen des Alltags da sind, wenn Kinder und Karriere und alles, was so eine Rolle spielt, dort sehr zentral ist. Und dann tauchen wir sozusagen im Wohlergehen wieder auf. Und die neuen Daten der Harvard Flourishing Study zeigen tatsächlich, dass wir zum ersten Mal diese U-Kurve abflacht. Das heißt, dass inzwischen die unglücklichsten Menschen die Jüngsten sind. Das heißt also, dass Jugendliche und junge Erwachsene heute, dass es denen deutlich schlechter geht, sowohl in Bezug auf sowas wie psychische Erkrankungen als auch Wohlergehen, als älteren Gruppen. Und das viele Sachen in Frage stellt, die wir bis dahin für gegeben erachtet haben.
Aber konntet ihr auch herausfinden, warum? Also ich hatte jetzt mit Michael Luhmann gesprochen, die ja sehr stark in der Einsamkeitsforschung, wo ja auch gerade die Tendenz ist, dass gerade die jungen Menschen eher sich einsamer fühlen als jetzt, was man immer dachte, die Älteren. Konntet ihr das in dieser Forschung, konnte man auch herausfinden, warum das jetzt ist? Ist es die Umwelt? Ist es, womit hat es zu tun, dass gerade jetzt die jungen Menschen quasi es unglücklicher sind?
Das wurde in der Studie wurde es erstmal gefunden. Daten, die da genauer sind, gehen eigentlich so auf den World Happiness Report zurück, wo man gefunden hat, dass diese massive Negativentwicklung bei den jungen Menschen zum großen Teil auf sozialen Medienkonsum und Handynutzung zurückzuführen sind. Das heißt, gerade in den westlichen Ländern weiß man inzwischen, dass dieser algorithmische Social Media Konsum, also dort, wo es um so etwas wie TikTok, Instagram und so weiter geht, sehr negative emotionale Auswirkungen hat und dass gleichzeitig die eher sozusagen positiv treibenden Kräfte dadurch in den Hintergrund gedrängt werden, nämlich da, wo wir in Realbeziehungen im Außen wirklich in Verbindung mit anderen sind. Also das ist eine der größten Geschichten, dass wir, da sind wir bei Michael Luhmann und dem Thema Einsamkeit, dass wir real soziale Beziehungen, die wichtigste Quelle für ein erfülltes Leben und auch der wichtigste Schutzfaktor und Resilienzfaktor sind, abbauen zugunsten von algorithmischer, digitaler, Social Media-Nutzung.
Ich zitiere kurz das Ergebnis aus dem World Happiness Report. Du hast auch bei LinkedIn ganz viel dazu geschrieben. Der schützende Effekt echter Zugehörigkeit ist laut den diesjährigen Daten bis zu 6-mal so stark wie die negativen Auswirkungen von Social Media. Du hast dann so schön geschrieben, Zugehörigkeit schlägt also Algorithmus.
Absolut. Und ich meine, das war vor allem auch eine sehr spannende Geschichte, dass man eben gefunden hat, es ist Social Media nicht allein, sondern in der Kombination mit kulturellen Faktoren, in denen diese Zugehörigkeit nicht mehr da ist. Also Kulturen, die das haben, die schützen quasi vor dem, was Social Media kaputt macht. Aber Kulturen wie unsere, die wir sehr individualistisch sind, da sind die Kinder quasi sehr unmittelbar dem ausgeliefert. Und das ist eben sehr interessant, weil man bis dahin in dieser U-Kurve immer davon ausgegangen ist, das ist vor allem eine Frage der sozusagen Lebensbelastungen und Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und plötzlich müssen wir sehr neu denken, was eigentlich die treibenden Kräfte sind.
Genau, aber ich habe dich unterbrochen. Also das war die eine Erkenntnis, dass eher die jungen Menschen, dass es nicht mehr ganz die U-Kurve ist, sondern dass die jungen Menschen momentan sehr zu kämpfen haben anscheinend. Du wolltest aber noch zwei andere Erkenntnisse teilen.
Genau, die zweite, die baut vielleicht jetzt direkt sehr daran an. Es gab in der letzten im letzten Jahr eine sehr spannende Studie zum Thema Handy und Social Media Nutzung. Und das ist eine meiner Lieblingsstudien im Moment zu mentaler Gesundheit, weil die Forschenden gesagt haben, Was ist es denn genau? Ist es die Digitalisierung? Was bedeutet das? Die Social-Media-Nutzung? Und was können wir eigentlich im Alltag anders machen? Und was die Forschenden getan haben, war zu sagen, für 14 Tage nutzt dein aktuelles Smartphone wie die ersten Handys, die wir hatten. Das heißt, vielleicht erinnerst du dich noch früher, diese Nokia-Geräte, auf denen man nichts tun konnte, außer anrufen und genau. Und was man quasi gesagt hat, ist, nimm dein normales Telefon, mach alles im Alltag wie immer, inklusive dessen digitale Dinge zu nutzen, also auch zum Beispiel Social Media am Computer. Der einzige Unterschied ist keine Internetnutzung am Handy. Und innerhalb von 14 Tagen hat die Experimentalgruppe, also die das gemacht haben, ein deutlich geringeres Depressionsniveau entwickelt, deutlich weniger Ängste, mehr soziale Zugehörigkeit, besseren Schlaf und verbesserte Lebenszufriedenheit. Und das nur dadurch, dass ich zwar immer noch Internet zur Verfügung habe und jeden Tag auch bei Social Media rumhängen kann, aber nicht mehr immer zur Verfügung habe in dem Moment, wo einmal ein kurzer Moment von Durchatmen da wäre.
Spannend, ja.
Und das finde ich eine tolle Studie, weil sie so viel Raum gibt zu sagen, wäre das nicht was, was man im Alltag mal probieren könnte?
Ich kenne viele Experten, die sich da gab es auch so einen tollen Begriff für, die sich wieder so ein Klapphandy besorgt haben. Und du kannst ja deine SIM-Karte deine Telefonnummer auf zwei SIM-Karten quasi aufteilen, wenn du zu deinem Anbieter gehst und dann am Freitagabend quasi die SIM-Karte aus dem Smartphone in dieses Klapphandy stecken und dann übers Wochenende eben nur mit dem Klapphandy erreichbar sind und am Montag dann wieder das Smartphone nutzen. Und die erzählen auch, allein an diesem Wochenende, ne, wenn du mit deinem Kind dann unterwegs bist, dann machst du dir nicht die Gedanken, wie kannst du das jetzt hier fotografieren? Ach, das sieht doch so süß aus, weil du kannst mit diesem Klapphandy kein Foto machen. Du kannst auch nicht irgendwie bei Social Media und dann bist du natürlich auch ganz anders in dem Moment, in dem Präsenz mit dem Kind als Beispiel. Ne? Ja. Aber ja, spannend. Aber dass es auch einen wissenschaftlichen Beleg dazu gibt. Ja.
Genau. Ja, und wirkliche Anwesenheit. Und das ist die Nummer zwei. Und ich würde sagen, die Nummer eins ist eigentlich eine Studie von Michael Steger oder ein sehr neues wissenschaftliches Konzept, nämlich das der regenerativen positiven Psychologie. Das heißt, er hat gesagt, wir müssen eigentlich diese ganze Wissenschaft des Wohlergehens und auch das, was wir in Unternehmen machen und in anderen Systemen neu denken, weil wir gehen immer davon aus, dass das Leben uns zu dienen hat und diese Welt uns zu dienen hat dafür, dass wir ein besseres Leben haben. Und dass die Grundfrage, mit der wir unterwegs sind, eigentlich immer ist, wie kann die Welt, in der ich lebe, der Staat, zu dem ich gehöre und so weiter, mir dienen, um ein möglichst gutes Leben zu haben. Also das ist so dieses Subtraktionsprinzip. Das heißt also, ich versuche möglichst viele Ressourcen zusammenzubinden, damit es mir möglichst gut geht. Und Michael Steger hat sehr deutlich herausgearbeitet, dass das eine Sackgasse ist, weil wir im Moment so viel mehr Ressourcen verbrauchen, als wir in die Systeme, zu denen wir gehören, zurückgeben, dass wir eigentlich dafür sorgen, dass wir gerade die Systeme zerstören, die Grundlage unseres Wohlergehens ist. Und ich meine, das System, das an dem das am leichtesten zu erklären ist sicherlich der Planet Erde, zu sagen, wir verbrauchen gerade das 1,7-fache der Ressourcen, die Erde hat. Und das können wir noch tun, damit es uns geht. Aber das können schon unsere Kinder nicht mehr tun, damit es denen wo gut geht. Und er sagt, wir brauchen eigentlich ein viel additiveres Verständnis von Wohlergehen, nämlich eins, bei dem wir uns die Frage stellen, wie können wir dazu beitragen, dass es den System, auf den unser Leben und Wohlergehen beruht, besser gehen kann. Und er sagt ganz klar, es darf nicht mehr um sowas wie Nachhaltigkeit gehen, also weder in Bezug auf die Erde noch die Unternehmen, zu denen wir gehören und so weiter. Also einfach weitermachen wie bisher und nicht mehr verbrauchen, sondern wir brauchen eigentlich Regeneration. Also wir müssen fragen, wie wir beitragen können, damit diese Systeme in die Zukunft tragen können. Und ich finde das eigentlich einen der wegweisendsten Studienkapitel sozusagen, die gerade auf den Markt gekommen sind.
Das finde ich jetzt spannend, dass du das erwähnst, weil ich hatte das ganz am Ende und wir besprechen jetzt direkt darüber, weil nämlich auf LinkedIn hast du einen tollen Post dazu gemacht, weil ich mich nämlich auch frage, wir wollen ja heute über gelingendes Leben sprechen, was kann ich für mich tun, damit ich aufblühen kann und. Aber am Ende ist es ja immer ein Geben und ein Nehmen. Und ich vielleicht erinnerst du dich an den Post, denn du warst auf dem Summit von der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Und du hattest dort geschrieben, dass ihr dort über diese Idee nachgedacht habt. Ich zitiere kurz, was du geschrieben hast, dass die Idee auf dem Summit war, weniger darüber zu reden, wie Systeme unser Wohlergehen fördern und stärken können, sondern vielmehr sich die Frage zu stellen, wie kann ich zu den Systemen beitragen, die Quelle unser aller Wohlergehens sind. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, weil ich momentan so das Gefühl habe, dass sehr viele sich ja aktuell fragen, okay, wie kann ich das Beste rausholen? Wie kann es mir am besten gehen? Tracken, was kann jetzt der andere mir Gutes geben? Was kann der Arbeitgeber für tolle Rahmenbedingungen schaffen, damit ich aufblühe, damit ich nicht ausbrenne? Also es geht sehr viel darum, wie kann ich das Beste aus dem System? Ich brauche Psychotherapie, irgendwo muss ich Plätze haben. Also ne, es geht sehr viel darum, wie schaffe ich es, in ein gelingendes Leben zu kommen, und weniger sich die Menschen, glaube ich, die Frage stellen, was kann ich eigentlich zurückgeben? Wie nimmst du das jetzt wahr, wenn du jetzt sagst, du hattest diese Studie auf dem Summit, habt ihr ja anscheinend auch so ein bisschen drüber diskutiert. Wie ist so dein aktueller Blick drauf und was braucht es mehr, damit wir wieder vielleicht ein bisschen mehr in dieses auch, ich gebe etwas rein und ziehe nicht nur etwas raus?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil es eben tatsächlich so ist, es gibt ja diese drei großen Komponenten eines guten Lebens. Ne? Also was, was sorgt eigentlich dafür, dass jemand Zufriedenheit findet, ne? Wohlergehen findet? Das eine ist so die genetische Prädisposition. Wir sind alle in einer bestimmten Maße veranlagt dazu. Und die zwei anderen Dinge sind Lebensgestaltung. Ne? Nutze ich so solche Angebote wie Coaching, Therapie, was mache ich für mich selber und so weiter. Und aber auch die systemischen Faktoren. Und für lange, lange Zeit hat man eigentlich diese systemische Einbettung vernachlässigt oder relativ gering geschätzt, wenn man so möchte, und hat sich wenig Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich in dem Moment, wo sich diese Systeme um uns herum verändern. Und inzwischen weiß man, dass gerade diese systemischen Umgebungen, ne, oder eben, wenn du so möchtest, der Arbeitgebende oder die Welt, auf der wir leben und so weiter, oder die Demokratie, in der wir beheimatet sind, mindestens so wichtig sind, wenn nicht vielleicht wichtiger als das, was ich individuell tue. Und insofern tue ich eigentlich mir dann etwas sehr Gutes, wenn ich dafür sorge, zu diesem System beizutragen und darauf zu vertrauen, dass diese Systeme mich wiederum anders halten oder auch meine Kinder, als wenn ich nur frage, was könnt ihr für mich tun? Aber du hast genau recht, ne? Wir würden gesellschaftlich sagen, dass im Moment der Fokus sehr auf diese Individualisierung, auch ein Stück weit vielleicht manchmal auf Egozentrierung geht, in der ich so wichtig bin und andere an Bedeutung verlieren oder anderes an Bedeutung verliert. Und das ist eine der größten Trugschlüsse über ein gelingendes Leben. Dass nämlich Wohlergehen so etwas wie eine individuell zu erreichende Lebensaufgabe ist. Und das ist halt blanker Unsinn. Ne? Also, und ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, wenn ich in eine Familie eingebettet bin, der es gut geht, wenn die anderen Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, wenn es denen gut geht, ne, wenn ich auf einem gesunden Planeten leben kann, dann macht das ganz viel auch mit mir und viel mehr als die Frage, ob ich individuell mir heute mehr Zeit für mich nehmen kann.
Ja, ich finde das total spannend, weil ja auch die Gefahr ist, dass das in so eine Art Selbstoptimierung irgendwann landen könnte. Also auch, worüber wir ja gleich sprechen wollen, dass die Menschen dann so das Gefühl haben, okay, jetzt muss ich das noch machen und das, um in einen höheren Zustand zu kommen. Und dann vergleichen die sich mit anderen sozusagen. Also ich sehe da schon manchmal so Tendenzen, wo es darum geht, um diese Selbstoptimierung, dass dieses Wohlergehen, was wir alle vielleicht anstreben, dieses gelingende Leben, dass das zu so einem Leistungsobjekt irgendwie wird und dass wir mit Ehrgeiz da irgendwie ran müssen und irgendwie Motivation. Und deswegen mag ich auch diesen Begriff eigentlich des gelingenden Lebens, weil ich habe letztens nochmal Gerald Hüther kurz gehört und er meinte zum Beispiel beim Kuchen, der, wir sagen immer ja erfolgreich oft, wir haben ein erfolgreiches Leben oder etwas ist erfolgreich. Und hat er gesagt, ein Kuchen, der kann nicht erfolgreich sein. Ja. Jeder, der weiß, der ja mal gebacken hat, ein Kuchen, den man in den Backofen steckt, der kann gelingen, weil man die richtiges Rezept, die richtige Länge im Backofen und vielleicht mit ein bisschen Liebe ist er, hat er so sich entwickelt, wie er ist. Aber das ist doch ein gelingendes und nicht dieses, der Kuchen ist jetzt erfolgreich. Und das so ein bisschen, dachte ich, das könnte auch so ein bisschen vielleicht eine Leichtigkeit doch reinnehmen, wenn wir mehr über Gelingen sprechen als dieses erfolgreich und ich habe jetzt diesen Zustand erreicht oder so.
Spannend, auch ein spannendes Gleichnis. Und wenn ich das ein bisschen zurückführe in die Forschung, wir leben ja in dieser sehr bekannten Leistungsgesellschaft. Das heißt, jemand hat vermeintlich nach gesellschaftlicher Norm ein gelingendes Leben, der sehr erfolgreich ist, der vielleicht einen relativ hohen Status hat, der möglicherweise eine ganze Menge verdient. Und interessanterweise, wenn man sich das anschaut, dann sind erfolgreiche Menschen häufig entweder gleich oder weniger glücklich als Menschen, die weniger erfolgreich sind. Erfolg ist quasi für viele Menschen eher ein Negativpräditor von Wohlergehen. Mhm. Genau, ich sehe dich gucken. Und wenn man fragt, warum ist das so, dann ist das, weil Erfolg häufig mit Dingen einhergeht, die massiv Wohlergehen kosten. Das heißt, selten ist ja jemand einfach erfolgreich, indem er morgens in Ruhe seinen Kaffee trinkt, sondern häufig stehen dahinter ja sehr harte Arbeitsmoral und harte Arbeitsdisziplin, Verzicht auf Schlaf, soziale Beziehungen, Familienleben, wirkliche Bindung zugunsten von sehr, sehr langen Arbeitsstunden. Und wenn man sich anschaut, quasi, was zählt mehr, ne, auf unser Konto des Wohlergehens ein oder was zahlt er mehr ein, dann sind es häufig andere Faktoren. Mhm. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass Menschen falsche Wege gehen, wenn man so möchte, in Bezug auf ein gelungenes Leben. Und ich finde, ein sehr schönes Bild dafür auch zu sagen, eigentlich ist Glück und Wohlergehen eher so etwas wie das Nebenprodukt eines gelingenden Lebens. Das heißt also, wenn ich wirklich tiefe Beziehungen führe, wenn ich Lebenssinn habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich verbunden mit dieser Welt, dann entsteht Glück, aber quasi nicht als Ziel, sondern als eine logische innere Konsequenz. Unsere Studien von Maus und anderen Forschenden in dem Feld haben tatsächlich gezeigt, dass die Menschen, die sehr stark und primär nach Lebensglück streben, also sagen, das ist mein Leistungsziel, so wie du es auch in den Raum stellst, im Allgemeinen unglücklicher sind, und zwar deutlich unglücklicher als Menschen, die sagen, ich versuche, ein möglichst gutes Leben zu führen, Antworten zu finden auf die großen Fragen und authentisch meins zu leben, und dann entsteht der Rest. Mhm.
Dann können wir doch jetzt eintauchen in die Thematik, weil wir wollen ja mit dir heute zwei Konzepte besprechen. Das eine ist Flourishing und das andere ist Mattering. Und da wollen wir ein bisschen eintauchen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Keine Angst, es wird heute nicht Englisch, sondern wir werden es auch gleich ins Deutsche übersetzen, was es bedeutet. Und du hast es gerade so wunderschön gesagt, bei der positiven Psychologie geht es ja nicht darum, dass es ausreicht, einfach nur glücklich oder interessiert am Leben zu sein, sondern es geht ja darum, in ein hohes psychologisches Wohlbefinden zu haben, dass es einem seelisch gut geht quasi. Und was ich ja so mitgenommen habe, ist, dass es bei euch ja weniger darum geht, einfach nur die Krankheit zu beseitigen, also eine psychische Erkrankung, dass die einfach geheilt wird, sondern es geht wirklich darum, so aufzublühen, so ein emotional gelingendes Leben zu haben, zu gedeihen quasi. Woran würden jetzt, und das nennt ihr Flourishing in der Wissenschaft, diesen Zustand, wie würden jetzt die Menschen, die uns jetzt zuhören, woran kann man das vielleicht erkennen, dass man jetzt eben nicht nur funktioniert und einfach sein Leben so lebt, sondern wirklich in diesem Zustand ist, vielleicht kannst du es auch nochmal ein bisschen besser beschreiben, was dieser Zustand ist, aber für mich ist dieses Aufblühen, dieses Gedeihen, woran können das Menschen erkennen, dass sie dort sind und nicht einfach nur funktionieren in ihrem Leben?
Also die ganz kurze Variante dafür zu verstehen, was meint dieser Begriff des Flourishing eigentlich. Also einmal kann man das mit Lebenserfüllung umschreiben, das wäre ein gutes deutsches Wort. Aber im Englischen gibt es die schöne Wendung zu sagen, es meint eigentlich feeling good and functioning well. Also das heißt, sich okay zu fühlen im eigenen Leben und gleichzeitig gut genug zu funktionieren, also so das Gefühl zu haben, ich bin dem Leben gewachsen. Und eigentlich geht die Grundlagen dafür gehen auf die amerikanische Forscherin Carol Rift zurück. Die hat nämlich begonnen von Aristoteles über die humanistischen Psychologen, so Abraham Maslow und Carl Rogers und viele weitere geschaut, wenn wir dieses ganze menschliche alte Wissen zum gelingenden Leben zusammennehmen, was sind eigentlich die Säulen eines gelingenden Lebens? Und sie hat gesagt, es gibt 6 aus dieser sozusagen langen Denkrichtung heraus. Das allererste ist, habe ich erfüllte Beziehungen, in denen ich beheimatet bin, wo ich mich verbunden fühle und zugehörig. Das zweite, bin ich mit mir selbst okay, Selbstakzeptanz. Habe ich das Gefühl, ich bin wie jeder andere Mensch nicht perfekt und tue Sachen falsch und kann nicht alles, aber ich bin okay, so wie ich bin. Die Nummer 3, Alltagsbewältigung. Habe ich das Gefühl, ich bin diesem wilden Leben gewachsen. Und auch wenn mal das große Wellen schlägt, auch wenn ich manchmal unter der Welle begraben werde, aber eigentlich habe ich immer wieder das Gefühl, ich kann auftauchen und ich bin dem Leben gewachsen. Dann habe ich so etwas wie Sinn im Leben. Und Sinn im Leben muss gar nicht so was ganz Großes sein, aber habe ich grundsätzlich das Gefühl, mein Leben hat eine Richtung. Ich habe sowas wie Lebensziele, realisiert oder bin dabei, so in diese Richtung des Bezogenseins zu gehen. Und ich habe etwas, wofür es sich lohnt zu leben für mich. Dann das große Thema Autonomie. Habe ich einen Weg gefunden, mein authentisches Selbst zu leben? Das heißt also nicht mehr irgendwie der Gesellschaft zu folgen, die mir Dinge vorgibt, die vielleicht mit mir gar nichts zu tun haben, sondern meine Antwort zu finden auf ein gutes Leben. Und das allerletzte, das heißt im Englischen Growth oder im Deutschen sowas wie Entwicklung oder Wachstum, habe ich ein Leben lang das Gefühl, ich gehe weiter. Ich entwickle mich, ne, in dem Maße, in dem ich dem Leben antworten kann, aber ich gehe weiter. Und wenn man diese 6 Dinge bejahen kann, also zu sagen, ich habe Beziehungen, die mich tragen, ich habe eine gute Beziehung zu mir selbst, es gibt dieses authentische Leben, das ich führe. Ne, also wenn man diese Punkte auf sich vereint, dann würde man sagen, ich bin im Zustand von Flourishing. Mhm. Und was daran sehr besonders ist, ist, dass gerade so in diesem psychologischen Wohlbefindenskonzept von Carol Rif das Thema Emotionen gar nicht so sehr auftaucht. Das heißt, es geht gar nicht darum, bin ich jetzt so sehr glücklich gerade, sondern es geht eigentlich darum, ich bin okay und ich habe Säulen, die mein Leben und meine seelische Gesundheit und mein Wohlergehen wirklich tragen.
Und wichtig ist, glaube ich, für dieses Verständnis, weil das habe ich auch heute noch versucht, jemand anderen zu erklären. Wir können ja auf der einen Seite depressiv sein, also eine psychische Erkrankung haben, aber gleichzeitig trotzdem psychisch uns gesund fühlen, oder? Und gleichzeitig können wir keine psychische Erkrankung haben, aber gleichzeitig fühlen wir uns mies, wir fühlen uns leer, das Leben ist nicht so farbenfroh. Also das ist ja ganz wichtig für das Verständnis, dass nicht alle psychisch Erkrankten nie in diesen Zustand kommen, sondern dass das so ein, vielleicht magst du das nochmal vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, weil ich glaube, das ist ja für den Unterschied ganz wichtig, dass das eine psychische Erkrankung nicht gleichzeitig auch eben bedeutet, das Gegenteil von Flourishing, also Languishing, dass man so verkümmert. Magst du das mal kurz erklären, wie das so im Zusammenhang steht mit der Depression?
Genau, also das Ganze geht auf ein Konzept zurück von Corey Keyes. Und Corey Keyes war eigentlich mit einer großen Frage beschäftigt, nämlich, was macht wirkliche seelische Gesundheit aus? Mhm. Und ähnlich wie wenn wir uns das körperlich vorstellen, ne, ist es sehr klar, wenn jemand krank ist, ne, wenn jemand physisch krank ist, dann kann ich das vielleicht sehen oder messen. Und psychisch ist es ja ähnlich. Und gleichzeitig, wenn wir uns das auf körperlicher Ebene vorstellen, dann ist jemand, der zwar nicht physisch erkrankt ist, aber zum Beispiel stark übergewichtig, sehr schlechte Blutwerte hat, sich gar nicht bewegt, sehr schlecht ernährt, vielleicht auch nicht wirklich physisch gesund. Und vielleicht auch sehr prädisponiert sozusagen dafür, sehr schnell physisch zu erkranken. Das heißt also, es gibt irgendetwas anderes an dieser Idee von echter Gesundheit, außer die Frage, bin ich schon wirklich krank? Mhm. Und Corey Keyes ist hingegangen und hat gesagt, es gibt also nicht eine Dimension und hier ist die Krankheit quasi am einen Ende und am anderen Ende ist Flourishing, so wie du es auch erklärt hast, sondern er hat gesagt, es gibt eben dieses Kontinuum einmal von der Anwesenheit oder Abwesenheit von psychischer Erkrankung und dann aber gleichzeitig eine andere Dimension zur Frage von echter Lebenserfüllung, wie wir sie eben schon in den Raum geholt haben, oder eben diesem Zustand von Languishing oder Verkümmern, in dem diese Ressourcen eines guten Lebens nicht vorhanden sind. Und es wurde in letzter Zeit viel diskutiert, dass vielleicht eines der häufigsten Gefühle, die inzwischen Menschen zu ihrem eigentlichen Leben haben, tatsächlich dieses Verkümmern ist. Mhm. Also das heißt, dieser Zustand, in dem ich zwar irgendwie funktioniere, aber mich eigentlich innerlich leer fühle, in dem ich so das Gefühl habe, ich habe den Zustand von Lebendigkeit verloren.
Und es ist zu viel geworden alles so. Das ist ja auch, was viele sagen. Und wie siehst du denn das? Haben wir denn darüber überhaupt Antworten? Weil wenn ich so jetzt auf das, auf unser Gesundheitssystem schaue, da geht's ja oft immer darum, bist du krank? Ja, nein. Wenn du ja bist, dann versuchen wir die Krankheit irgendwie zu heilen. Aber wenn du sagst, nee, du bist nicht krank, dann kommst du schon irgendwie selbst klar. Ist das nicht auch so ein Grundproblem unserer Gesellschaft, dass es eben nur darum geht, dieses, bist du krank? Ja, nein. Und nicht eben, wie schaffen wir es, dich in so einen, in diesen Zustand des Flourishing zu bekommen, in dieses Aufblühen?
Ja, unser Gesundheitssystem hat ja sehr eine kurative Ausrichtung. Das heißt, damit das Gesundheitssystem und all das, was wir an Fangnetzen haben, greift, muss ich schon an dem Punkt sein von krank. Ne? Es reicht nicht mehr, wörtlich gesprochen, dafür, dass ich sehr übergewichtig bin und quasi mein gesamter Körper oder meine gesamte Psyche alle Vorwarnzeichen zeigt, sondern ich muss sozusagen über der Grenze sein. Das ist ein kurativer Ansatz. Und das, was wir eigentlich viel mehr bräuchten, wäre ein salutogenetischer. Das heißt, einer, der fragt, und wie können wir so viele Ressourcen aufbauen, dass auch wenn mal etwas passiert und wenn sich zum Beispiel das Leben mal ein Stück weit gegen uns stellt, dass wir eine Pufferzone haben, dass wir über das erfüllte Leben ausgleichen können, was vielleicht an zusätzlicher Belastung kommt. Und das ist ein echtes Problem, weil die Schwierigkeit ist, dass eigentlich dass viel schwieriger ist, etwas Kaputtes wieder zu heilen, als etwas, was ganz ist, ganz zu halten. Und das ist aber das Problem an den salutogenetischen Ansätzen, dass wenn sie funktionieren, sehen wir es nicht. Das heißt also, es ist ganz schwer, das nachzuweisen, weil im Idealfall ist es eben so, dass das, was ich verhindern will, damit ja nicht auftritt. Also Menschen wären nicht krank. Und es ist viel schwieriger zu zeigen, wie wirksam das ist, als zu zeigen, dass ich jemandem, der psychisch erkrankt bin, mit einer Psychotherapie helfen kann, beispielsweise.
Und warum das so wichtig ist, und ich hoffe, ich kann das jetzt in ein, zwei Sätzen gut erklären, sonst kannst du mir auch helfen, warum das so wichtig ist, hat eine ganz tolle Studie aus Amerika gezeigt. Und zwar ging es um die Wahrscheinlichkeiten für suizidales Verhalten von US-amerikanischen College-Studenten. Du nickst schon. Möchtest du weiter fortfahren? Ich habe jetzt hier mir das Ergebnis aufgeschrieben, weil ich das total spannend fand. Und dann kannst du es vielleicht den Zuhörern und Zuhörern erklären. Weil die konnten zeigen, dass wenn Menschen depressiv sind, aber nicht so stark verkümmert sind, also nicht so stark dieses Languishing haben auf dieser anderen Skala, dann ist die haben die eine geringere Wahrscheinlichkeit, so suizidales Verhalten zu zeigen. Und die gingen dann weiter und haben gesagt, eben der Großteil der Belastung würde eben nicht durch die Depression verursacht werden, sondern eher durch dieses Gefühl des Languishing, also dieses Verkümmertsein. Und die haben dann noch einen Schritt zur Therapie ja weiter fortgesetzt und gezeigt, dass die Therapie zwar hilft, die Depressionen und Ängste zu reduzieren, aber eigentlich nichts dafür gemacht wird, um in dieses Aufblühen, in dieses Wohlergehen zu gehen. Das ist ja ein großes Problem. Oder da sieht man ja mal, wie wichtig es ist, dass wir uns um diese andere Dimension jetzt viel stärker mal uns ja Sorgen machen sollten, uns darum kümmern sollten, finde ich. Also diese Studie war so für mich, wo ich gesagt habe, hey, wir reden alle über Depressive, wichtig, aber wir sollten jetzt auch mal den Fokus auf das andere legen. Wie können wir einen Menschen versuchen, in einen diesen höheren Zustand zu bekommen?
Absolut. Und das ist eigentlich auch Corey Keys Schlussfolgerung gewesen aus der Forschung. Zu sagen, die Fehlannahme, die Psychologie ganz lange hatte, war zu sagen, das ist sowas wie ein Automatismus. Also quasi, wenn ich mich von dem fehlerhaften oder defizitären wegbewege, wenn ich das ein Stück weit überwinde, dann bewege ich mich automatisch auf dieses Thema von wirklich Erfüllung und einem guten Leben zu. Und das, was seine Forschung eben sehr eindrücklich gezeigt hat, unter anderem auch im Rahmen dieser Studie, war, das ist einfach nicht so. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, um die ich mich im Rahmen seelischer Gesundheit kümmern sollte und müsste. Und zwar auch im therapeutischen Sinn aus zwei Gründen. Also das eine, was du angesprochen hast, zu sagen, wir sehen, dass diese psychischen Extremzustände viel wahrscheinlicher sind für Menschen, die im Leben nicht fest verankert sind. Und das ist ja auch intuitiv, ne? Wenn ich keine erfüllten Beziehungen lebe, wenn ich nicht weiß, was ist der Unterschied, den ich hier eigentlich mache, wenn ich keine gute Antwort darauf habe, was ist das Leben, was ich führen will, dann ist es ja viel leichter zu sagen, ich will nicht mehr. Und umgekehrt aber auch, das, was ich noch eins der ganz spannenden Forschungsergebnisse finde, ist, dass die Rückfallquoten viel geringer sind von Menschen, die ein hohes Wohlergehen erreicht haben, also die diese Säulen eines erfüllten Lebens aufgebaut haben, als Menschen, die quasi nur keine Symptomatik mehr haben oder nur eine sehr geringe Symptomatik. Und natürlich, die Schlussfolgerung, die du auch sagst, eine gute Gesundheitsversorgung, oder eine gute Gesundheitsversorgung sollte deswegen an beidem interessiert sein. Also die Frage, wie können wir psychische Erkrankungen minimieren, aber auch, wie können wir helfen, diese psychischen Ressourcen aufzubauen, auf die Menschen dann eben auch im Leben und auch unter höherer Belastung wieder zurückgreifen können.
Aber das heißt, Judith, als Zwischenfazit können wir doch festhalten, dass dieses Flourishing zwar nicht verhindert, dass schlechte Dinge in unserem Leben passieren, aber dass wir anscheinend eine bessere Resilienz, ich weiß jetzt nicht, welchen Begriff du jetzt verwenden würdest, um damit umzugehen. Also, dass uns dann die schlechten Dinge nicht völlig zum Boden werfen, sondern dass wir besser damit umgehen können, wenn eben wir im Flourishing-Zustand sind, oder? Können wir das so als Zwischenfazit festhalten? Absolut. Und jetzt ist ja wahrscheinlich, fragen ja jetzt viele, du hast ja schon die 6 Säulen aufgezeigt, die eben dazu führen, ob wir in diesem Zustand oder sind oder nicht. Das heißt, jeder kann sich mal selbst diese Säulen mal abklopfen und sich mal fragen, wo könnte noch Potenzial liegen, wo fühlt man sich nicht ganz erfüllt, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man aufblüht, sondern eher nur funktioniert? Oder was würdest du den Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mit auf den Weg geben?
Dass es eine eigene Antwort braucht. Mhm. Also auch das ist kein, zum Thema Selbstoptimierung, ja. Ne, auch das ist kein Steckspiel, wo es darum geht, überall die maximale Punktzahl zu erreichen. Sondern es geht eher darum zu fragen, welche dieser Säulen sind für mich tatsächlich tragend. Mhm. Und das mag ganz unterschiedlich sein. Ne? Für mich mag Sinn ganz zentral sein und du sagst, Beziehungen sind für mich viel wichtiger. Und dann ist es vielleicht total in Ordnung, für den einen weniger Sinn und für den anderen weniger Beziehung zu haben. Das heißt, die erste Frage ist eigentlich nicht zu sagen, was sind die Säulen und bin ich überall gut genug sozusagen, sondern sich selber zu fragen, was war eigentlich in meinem Leben die Zeit, in der ich mich am besten, am lebendigsten, am verbundensten gefühlt habe mit dem Leben. Und was war da da? Und wahrscheinlich ist das innerhalb dieser 6 Säulen zu Hause. Vielleicht gibt es aber auch noch ganz andere. Das sind nicht die einzigen Kandidaten. Und sich dann zu fragen, und was davon fehlt vielleicht heute und könnte ich wieder mehr in mein Leben holen? Und auch hier nicht dafür, weil es darum geht, ein möglichst glückliches Leben zu führen, sondern weil es uns näher mit der Frage verbindet, wer ich wirklich bin und wie ich eine gute eigene Antwort auf die Frage dieses Lebens finden kann.
Und wenn ja jetzt im Raum steht, dass eventuell Therapie zu kurz greift, zu unzureichend ist, weil es nur sozusagen auf die Angst, auf die Depression strahlt, aber nicht eben auf die andere Dimension. Und du warst ja vor ein paar Monaten ja auf einem sehr großen Psychotherapeutenkongress. Weil die Frage, die ich mich gestellt habe, ist so, inwieweit muss jetzt die positive Psychologie, die ja da den Augenmerk drauf legt, mit der Psychotherapie, mit der Therapie, wie müssen die sich jetzt begegnen, damit wir eben aus beiden Welten ja das Beste zusammen kombinieren können? Wie waren die Gespräche vor Ort? Wie wurdest du empfangen oder wie offen sind da die Psychotherapeuten oder auch andersherum? Was nimmst du da gerade wahr? Könnte so eine Symbiose entstehen, um nicht nur einerseits die Depression zu verringern, sondern auch gleichzeitig eben Menschen dabei helfen, dass sie in diesen ja seelischen guten Zustand kommen?
Ich bin ein ganz großer Fan davon, sehr viel miteinander zu reden, weil ich glaube, dass die Therapie eines der größten psychologischen Geschenke sind, was so die Psychologie hervorgebracht hat. Und gleichzeitig glaube, dass es Räume gibt, die innerhalb der Therapie nochmal durch die positive Psychologie weiter geöffnet werden können. Ich finde ganz wichtig dazu zu sagen, dass sich therapeutische Schulen sehr darin unterscheiden, wie sehr sie diese Grundfrage von Lebensglück und Lebenserfüllung mit in den Fokus nehmen. Das heißt, das ist durchaus divergent zwischen verschiedenen Therapieschulen. Und da gibt es ein ganz spannendes quasi so Grundproblem, dass viel des therapeutischen Denkens einiger Schulen darauf ausgerichtet ist zu sagen, wenn wir diese Blockaden wegräumen, ne, die zu Depressionen beispielsweise führen, also wenn wir die inneren Konflikte und Blockaden lösen, die jemand hat, dann kommt der Rest von allein, dann folgt der Rest nach. Und die positive Psychologie würde sagen, es ist ganz wichtig, diese Blockaden zu lösen. Auch wenn jemand, weil du gerade gefragt hast, so dieses Gefühl hat von, ich bin nicht mehr lebendig und ich fühle mich mit dem eigenen Leben nicht verbunden und leer, dann kann es ganz, ganz wichtig sein, diese Schwierigkeiten, die im Hintergrund stehen, wirklich zu adressieren und da wirklich auch hinzugehen und sich vielleicht mit dem Leidvollen dort auseinanderzusetzen. Und innerhalb der positiven Psychologie würden wir aber nicht davon ausgehen, dass das allein nicht reicht, sondern dass das der notwendige, häufig auch erste Schritt sein kann, dafür, um dann die Frage nach einem wirklich gelingenden Leben nochmal anders stellen zu können. Und ich vergleiche das immer innerlich sehr gerne damit zu sagen, stell dir vor, dein Leben wäre ein Apfelkern. So, und irgendwann ganz am Anfang ist der mal verschüttet worden zwischen einer ganzen Menge Steine. Und deswegen hat er nie genug Wasser bekommen, hat nie wirklich den guten Boden gehabt. Und dann kann es total wichtig sein, erstmal zu finden, wo der liegt, die Steine wegzuräumen, ne, und den in die Hand zu nehmen. Und dafür, damit er dann aber wirklich auf blühen oder gedeihen kann, so braucht es den richtigen Boden, ne? Braucht es eine Umgebung, die genug Sonne hat, und braucht es, dass wir gießen und pflegen und dass wir vielleicht auch mal düngen dafür, damit der wirklich, ne, in seine Kraft kommt und wirklich gedeihen kann. Und für mich sind das zwei unterschiedliche Prozesse, die oft ineinander greifen, aber die beide, glaube ich, viel voneinander profitieren könnten.
Du hast jetzt auch die Pflege angesprochen, weil ich glaube, für viele, die das so selbstverständlich nehmen und sagen, so entweder ist es da oder nicht, und nicht eben überlegen, was kann ich auch tun fürs System oder eben auch für mich selbst, um in diesen Zustand zu kommen, oder? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gucken jetzt hier auf Ernährung und auf Bewegung und tracken alles und unser Schlaf, und das sind ja alles auch die wichtigsten Voraussetzungen, aber so mal in sich zu spüren, wenn man auch so nochmal die Säulen vor Augen hat, so, wo fehlt es mir denn gerade oder wo will ich noch mehr reingehen, weil ich merke, da bekomme ich die Energie. Oder wie siehst du das? Also manchmal habe ich das Gefühl, wir nehmen uns nicht ausreichend Zeit für diese Pflege, sondern sind immer in diesem, was ist jetzt auf dem Handy los, was will die Arbeit von uns, und in so einem, Hartmut Rosa hat mal so schön gesagt, wir sind immer auf dem Weg zum Flughafen und nehmen uns eben gar nicht mehr so diese Zeit dann für gewisse Themen, um damit, ja, sich zu beschäftigen.
Und das ist es vielleicht, dass es eigentlich darum geht, innezuhalten und zu reflektieren, aber vielleicht auch einfach zu spüren. Alle von uns haben ja die Fähigkeit, in einem Moment innezuhalten, im eigenen Leben gerade, und zu fragen, stimmt das? Also ich merke, Friedemann Schulz von Thun sagt ja auch immer so gern dieses Grundkonzept von Stimmigkeit. Habe ich gerade das Gefühl, wenn ich hier an meinem Arbeitsplatz sitze, wenn wir hier zusammen Podcast machen, das stimmt. So. Und wenn ich dieses Gefühl von Stimmigkeit bekomme, dann ist das eigentlich ein sehr guter Wegweiser dafür zu sagen, ah ja, davon mehr. Und wenn ich aber das Gefühl habe, das so richtig stimmt's nicht, dann ist so ein guter Wegweiser weniger. Und ich finde, die größte Herausforderung ist, dass wir eigentlich das Gefühl von Stimmigkeit oder diese Stimme in uns, die das kann, gar nicht mehr so richtig hören, weil die Umgebung so laut ist. Weil wir so schnell sind, auf dem Weg zum Flughafen ständig. Und während wir auf dem Weg zum Flughafen sind, am Telefon und die E-Mails checken und das Ticket und noch den Laptop auf den Schoß haben. Also wir sind ja nicht nur auf dem Weg zum Flughafen, so, sondern machen dabei noch drei andere Dinge. Aber auch, weil es so viele Stimmen in unserer Welt gibt, die uns sagen wollen, was richtig ist zu leben, wie ein gutes Leben aussieht, was wir zu erreichen haben, wer wir zu sein haben, wie wir aussehen müssen, um richtig zu sein. Und ich glaube, eins der größten Geschenke, was jeder, der zuhört, an sich selber machen kann, ist eigentlich viel häufiger kurz innezuhalten und einfach zu checken, stimmt das gerade? So, ist das stimmig? Ja? Und sehr wach zu werden, wenn ich merke, ich komme ständig am Arbeitsplatz in Situationen, wo ich denke, wenn ich wirklich fühle, ist das stimmig. Nicht, wenn ich denke, ne? Wenn ich wirklich fühle, ist das stimmig, innerlich eigentlich in Zwiespalt gerät.
Und hast du dich das letzte Mal stimmig gefühlt? Kommt dir da so eine Situation im Moment in den Sinn?
Ich fühle mich jetzt gerade, mit dir fühle ich mich gerade stimmig.
Es war auch, als ich dich in der Tür gesehen habe, es war jetzt nicht, ich weiß gar nicht, 2 Jahre her, 2,5 Jahre, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber ich habe mich irgendwie direkt wieder heimisch gefühlt, auch als ich auf die Straße abgebogen bin und dachte, also ich brauchte gar nicht das Navigationsgerät zu Fuß, weil ich irgendwie hatte das noch so alles präsent im Kopf und hast mich jetzt auch nicht in dem Sinne enttäuscht. Ich hatte irgendwie sofort das Gefühl, okay, das wären jetzt ganz tolle Stunden hier mit dir. Ja.
Und ich glaube, diese Momente, wo wir einfach merken, wir umgeben uns mit den richtigen Menschen. Oder ich habe vorhin Vorlesung gehalten, bevor du gekommen bist, und habe meine Studierenden wieder gesehen nach einiger Zeit, in der ich sie nicht gesehen habe. Und allein in diese Gesichter zu blicken, war wieder so ein Gefühl von, ja, genau, für euch bin ich da. Das ist mein Beitrag, dass ich versuche, mehr dieses Wissens in die Welt zu bringen. Und oder hier, mehr dieses Wissens in die Welt zu bringen. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, das zu tun, fühlt sich mein Leben stimmig an.
Schön. Und ein Faktor, um psychisch gesund zu sein, ist auch die Bedeutsamkeit. Das Konzept Mattering, darüber wollten wir heute ja auch noch sprechen. Was bedeutet denn im Alltag, bedeutsam zu sein? Wie wird sich das für Menschen anfühlen, wenn sie das Gefühl haben, ich bin bedeutsam?
Dieses Konzept von Mattering geht eigentlich auf Isaac Polentinski zurück. Und er hat gesagt, im Herzen von Mattering steht eigentlich das Gefühl, dass diese Welt eine andere ist, weil ich da bin. Das heißt, und dabei geht es gar nicht so sehr um Bedeutsamkeit im Sinne von ganz viele Leute kennen mich und ich mache hier einen riesen Impact, sondern diese Welt ist irgendwie ein bisschen anders, weil ich als Mensch in ihr bin. Mhm. Und er sagt, dieses Grundbedürfnis nach Bedeutsamkeit, das speist sich eigentlich im Mattering aus zwei Quellen. Nämlich einmal dem Gefühl von adding value, also etwas an Wertvollem in diese Welt zu bringen, ne, durch mein Sein und gar nicht unbedingt durch meine Leistung, sondern durch mein Sein und meine Form, mit dieser Welt und den Menschen darin im Kontakt zu sein.
Also das muss auf den Alltag übertragen, es muss jetzt nicht die Erfindung des Elektroautos sein, sondern es kann auch eben sein, weil du für die Oma, für den Opa eben da bist und für sie da bist und sie pflegst. Das kann ja auch dann diesen Wert schaffen für einen Menschen, weil du einfach da bist und zuhörst als Beispiel.
Absolut. Oder wenn mein Kind oben, nachdem in der Schule etwas schiefgelaufen ist, vor seine Tür einen Zettel legt, auf dem steht, hier wohnt die Traurigkeit und knetet.
Oh Gott.
Und ich dann reingehe und irgendwie wir eine halbe Stunde miteinander sprechen und plötzlich diese Welt wieder eine andere ist. Das heißt, es geht gar nicht dabei, ne, den Friedensnobelpreis zu bewegen, sondern dieses, ah ja, ich kann mich in diese Welt einbringen, ins Leben anderer Menschen und darin einen Unterschied machen. Und dann sagt Isaac noch, es gibt einen anderen Teil dieses Mattering, was tatsächlich etwas mit Wertschätzung zu tun hat. Das heißt, dass andere das auch sehen und auch rückmelden, dass ich etwas in diese Welt bringe, was einen Unterschied macht. Also zum Beispiel, wenn sich mein Sohn dann an mich lehnt und sagt, so, Mama, wie gut, dass du da bist. So, das heißt, diese Momente in den eine Form des Interagierens mit anderen, mit der Welt passiert, in der ich sowohl etwas einbringe in das Leben anderer Menschen oder auch, ne, in ein bestimmtes System und umgekehrt, aber auch darin gesehen, angenommen und gewertschätzt werde.
Aber dann auch nicht nur von außen, sondern auch von sich selbst, oder? Also wie wichtig ist dieses Gefühl, wie man sich selbst dann sieht und wertschätzt man sich selbst? Du hast ja auch am Anfang diese sechs Säulen, da war ja auch so ein bisschen, wie bin ich okay mit mir? Also wie, jetzt hast du ja gesagt, diese Wertschätzung von anderen zu bekommen, aber auch von sich selbst ist ein zentraler Faktor da.
Genau, also Isaac sagt, es gibt eben diese zwei Dinge, die miteinander interagieren, also dieses, ne, wo trage ich bei und auch wo werde ich darin gesehen? Und das gibt es eigentlich auf vier Ebenen, nämlich einmal mit dem selbst, ne? Wo habe ich das Gefühl, es ist gut, dass ich da bin in diesem Leben und kann mich auch selber darin positiv sehen. Dann in Beziehung zu anderen, ne? Ob jetzt mit unseren Kindern oder Führungskräften oder im Arbeitskontext tatsächlich ist das auch sehr zentral, aber auch in den Gemeinschaften oder Gesellschaften, in die wir eingebettet sind und die darin wieder, ne, diese Frage stellen von, bin ich denn bedeutsam im politischen System, in dem ich lebe oder auch in der Gesellschaft, in der ich eingebettet bin.
Und als ich das Konzept im Vorfeld lesen konnte und während du das jetzt so erzählst, musste ich an eine Situation denken, die ist vor einigen Wochen, war ich mit einer Freundin und mit ihrem Kind auf dem Spielplatz und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, knapp über ein Jahr ist der Kleine und er hat dann da im Sand gespielt und hat dann aber immer, wenn er irgendwas gemacht hat, immer sie und mich angeguckt. Vielleicht können Eltern uns gerade, du ja auch vielleicht nochmal zurück, ne? Man kriegt ja immer so die Blicke und er wollte, ich weiß nicht, wir haben dann geklatscht, weil er irgendwas Tolles gemacht hat oder Daumen hoch oder interagiert und ich musste jetzt gerade so ein bisschen an diesen Moment denken, weil ich mich da sehr verbunden gefühlt habe, weil ich glaube, er da irgendwie Feedback haben wollte. Also er wollte irgendwie, bin ich jetzt hier gerade bedeutsam oder kriege ich gerade Wertschätzung zurück? Und ich fühlte mich so verbunden, weil er hat dann uns angeguckt, wir haben Feedback gegeben und hat er auch wieder weitergemacht, völlig fröhlich. Was passiert jetzt mit Kindern oder mit Jugendlichen oder Erwachsenen, auch im Arbeitsalltag, wenn diese Wertschätzung, dieses Feedback, wenn das jetzt eben ausbleibt, man eben nicht diese Rückkopplung bekommt, was passiert mit diesen Menschen? Welchen Teufelskreislauf entsteht dann da vielleicht?
Dafür gibt es tatsächlich einen eigenen Begriff, nämlich das sogenannte Anti-Mattering oder Anti-Mattering. Das heißt also, dass ich entweder kein Feedback bekomme, es einfach ich nicht gesehen werde, oder eben auch, also das wäre noch die kleinere Form, oder eben wirklich negativ ne, auf meine Bemühung, mich einzubringen, reagiert wird. Und das löst wirklich einen massiven Teufelskreis aus oder auch eine Abwärtsspirale, in der es erst damit losgeht, dass ich meine Bemühung entweder intensiviere oder dann eben zurücknehme. Ja, weil ich versuche dich, ne, mit meinem Sandkuchen zu beeindrucken, oder ich versuche gegenüber meiner Führungskraft zu zeigen, ne, was ich gerne einbringen würde. Und das mache ich ein paar Mal, bis es dann dazu kommt, dass ich diese Bemühungen zurücknehme. Und dann ist Passivität tatsächlich auch Hilflosigkeitserleben, Depressivität, Einsamkeit. Also das heißt, dann gehe ich sowohl in meinen Bemühungen, in der Interaktion mit der Außenwelt, aber auch in meinen sozialen Bemühungen immer weiter zurück. Und das ist eine der großen treibenden Kräfte hinter sowohl Job-Disengagement. Mhm. Ich glaube, am Arbeitsplatz kennt viele dieses Gefühl von, ich versuche, mich einzubringen, Dinge zu tun und so, und werde darin nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Aber dann auch in der psychologischen Ebene wirklich von Depression bis hin zur Suizidalität. Mhm. Weil das ist auch wichtig daran zu verstehen, dass Zugehörigkeit und Bedeutsamkeit zu den substanziellen psychologischen sozialen Grundbedürfnissen gehören. Mhm. Also ähnlich wie das Bedürfnis nach Schlaf oder das Bedürfnis nach Essen, wenn die nicht erfüllt werden in wichtigen Beziehungsstrukturen oder eben auch wichtigen Arbeitskontexten, dann ist das ähnlich massiv in der Erfahrung auf einer psychologischen Ebene, wie wenn ich hungere auf einer physischen. Mhm. Und hat wirklich massive Auswirkungen, sowohl wenn es nicht da ist in die negative, als auch wenn es da ist in die positive mhm. Richtung.
Und das passt dann auch wieder zu dieser lauten Welt, die es da gerade draußen gibt, was du ja meint hast, dass viele dann das Gefühl haben, dass sie untergehen mit ihrem Sein oder dass die erst was leisten müssen, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also wie erlebst du das? Weil du hast ja auch manchmal mit oder sehr oft mit dem Arbeitskontext zu tun, mit den Unternehmen, dass manchmal so, dass ich das Gefühl habe, die Menschen müssen erst was leisten, um überhaupt in diese Bedeutsamkeit zu kommen, um gesehen zu werden und nicht, dass sie als Mensch gesehen werden, weil sie eben auch gut zuhören können oder weil sie der Witzeerzähler im Team sind und eben für die gute Stimmung sorgen. Wie nimmst du das wahr? Ist das so, dass eben diese Bedeutsamkeit bei vielen Menschen momentan eher, also wie ist die Lage aktuell? Nimmst du eher so ab oder hast du das Gefühl, wir haben es verstanden und schaffen ein Umfeld, in dem Menschen sich bedeutsam fühlen?
Ich finde, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass gerade in der Arbeitswelt, aber ich glaube auch gesamtgesellschaftlich häufig.
Stimmt, bei Kindern ja auch, ja.
Ne, also so häufig Bedeutsamkeit instrumentalisiert wird. Mhm. Also du bist dann für mich bedeutsam, wenn du was leistest, genau. Ne, wenn du was einbringst. Und zwar was Substanzielles, was jetzt dem Unternehmen.
Ein Win-Win hilft. Sozusagen.
Ja, ne? genau. Ne, mit dem Augenzwinkern ja. auch. Und das ist aber ein Missverständnis von Bedeutsamkeit, weil natürlich in bestimmten Kontexten ist dieses, ich bringe etwas ein oder tue dir etwas Gutes, ne, mhm. auch ein wichtiger Teil von Bedeutsamkeit. Aber im großen Herzen von Mattering geht es eigentlich darum, dass ich als Mensch bedeutsam bin. Und ich glaube, das wird noch viel zu selten verstanden. Mhm. Ja, also ich glaube, das, was viele Unternehmen, Führungskräfte und so weiter inzwischen verstanden haben, ist dieses so Wertschätzung, wir müssen Wertschätzung zeigen, wir müssen würdigen. Also dieser Aspekt. Das, was noch viel zu wenig im Vordergrund steht, ist sowohl diese Komponente von des Menschen und nicht nur der Arbeitskraft oder dem, was ich einbringe. Aber das, was auch dazu gehört, ist wirklich dieses Gesehenwerden. Also eine Sache, die, glaube ich, viel zu wenig Menschen verstanden haben, ist, dass der absolute Kernpunkt für Mattering, ob im Sandkasten mit unseren Kindern, ob in Schule oder in der Führungsebene oder, vor allem ist, ich werde wirklich gesehen. Also, ne, ich habe dann das Gefühl von Bedeutsamkeit, wenn meine Führungskraft an mir vorbeigeht und sagt, oh, du siehst heute aber schlecht aus. Was ist denn gerade los? So, das heißt also, wenn ich als Mensch vorkomme in diesem ganzen Kontext von Arbeit und Leistung und nicht nur als Arbeitskraft. Und das ist eigentlich der allererste Drehpunkt. Und der zweite ist, dass Isaac Kranitensky, der ist ja verstorben vor wenigen Monaten. Und Isaac hat gesagt, eine der ganz großen führenden Säulen ist auch das Thema Partizipation. Darf ich mich einbringen? So, darf ich als Kind, was noch viel zu klein ist, den Rasen mähen? So.
Oder mitentscheiden, was jetzt gekocht wird. Ne? Ich hatte ganz lustig im ICE war ich und hinter mir saßen zwei Kinder und der Vater. Und der Vater hat dann die Kinder gefragt, fand ich mega die Situation, was wollt ihr heute Abend essen? Und hat er zwei vorgeschlagen. Ich weiß nicht mehr, es war auf das eine irgendwas mit Spaghetti und das andere, ich weiß es nicht mehr, war irgendwas mit Kartoffeln oder es waren Schupfnudeln, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat das Kind das gesagt, was der Vater nicht wollte. Und er hat dann quasi versucht, die größere Tochter, die war vielleicht um die 10, hat dann so überzeugt, aber lass uns doch Nudeln essen, das geht auch viel schneller und viel einfacher. Und irgendwann hat das Kind gesagt, lieber Papa, sag doch einfach, dass du gerne Spaghetti mit uns essen möchtest. und dann dachte ich so, wenn du doch Kinder mitentscheiden lassen möchtest, aber dann muss es doch auch nach ihrer Nase gehen, wenn du die fragst. Und das meinte ich eben mit dem Einbringen. So, wenn du im Einkaufen, welchen Obst möchtest du? Äpfel, Birne, was isst du gerne? Und nicht einfach alles selbst kaufen. Und dann, ja, an die Situation musste ich irgendwie gerade denken, wo ich so dachte, jetzt hast du die schon gefragt, was ja vielleicht gut wäre, aber wolltest sie selbst überzeugen, was deine richtige Antwort ist.
Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel für das, was wir ja auch im Leben ganz oft haben, dass dieses, werde ich wirklich gehört, bin ich hier wirklich wichtig, viel zu selten von Bedeutung ist. Und das geht ja, das sind ja die kleinen Beispiele, die wir hier gerade bewegen, aber auch wenn wir uns anschauen, Rechtsruck, gesellschaftliche Polarisierung beispielsweise, dann ist ein großer Teil von dem, wie wir erklären können, was wir da gerade erleben, neben dieser zunehmenden Unsicherheit der Welt oder dem Unsicherheitserleben, dass Menschen sich nicht mehr gehört erleben, nicht als bedeutsam in dieser Gesellschaft, ne? Das Gefühl haben, ich bin abgehängt ein Stück weit und das Vertrauen verloren haben. Ja, der World Happiness Report hat gefragt, womit können wir das eigentlich erklären? Ne? Und er hat gesagt, es sind eigentlich zwei Dinge, mit denen wir das immer wieder sehen. Nämlich einmal, Menschen sind unzufrieden mit ihrem Leben, ne, weil sie nicht mehr gesehen werden. Und gleichzeitig haben sie kein Vertrauen mehr in die Institution, in die Politik, in die gesellschaftliche Führung. Deswegen, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Sie werden nicht gesehen und wenn sie gefragt werden, dann so wie du es gerade von den Schupfnudeln erklärt hast, dann eigentlich nur pro forma und nicht um wirklich gemeinsame Entscheidungsprozesse zu informieren.
Ist ja in den Unternehmen auch, wenn ich jetzt an Meetings denke und die Führungskraft sagt, so, ne, wir können das so und so machen, oft legt die Führungskraft schon ihre Antwort mit rein und dann denkt sich auch ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, du fragst uns zwar gerade alle, was wir davon halten, aber du hast eigentlich schon implizit gesagt, du bist dafür, dass wir die Wand rot streichen, jetzt als Beispiel, oder ne, dass wir expandieren nach China und eben nicht nach Südamerika. Aber eigentlich willst du uns gar nicht hören, sondern ne, du hast irgendwo an einem Führungskräftetraining teilgenommen, wo du vielleicht gehört hast, es ist wichtig, abzufragen, die mitzunehmen. Aber kriegst du das auch wahr, dass oft Fragen gestellt werden, wo eigentlich schon die Antwort schon längst da ist? Und dann, dass Menschen natürlich auch das Gefühl haben, du fragst mich doch gerade gar nicht. Und dann auch so abschalten und dann so ein bisschen frustriert werden und auch sogar vielleicht dagegen arbeiten, weil sie sagen, so mit mir jetzt nicht.
Absolut. Und ich meine, das, was noch schlimmer ist, als nicht gefragt zu werden, ist gefragt zu werden und dann macht meine Antwort keinen Unterschied. Ja, also das ist so zum Thema Anti-Mattering, ne? Quasi das eine ist ja, dieser Prozess findet gar nicht statt. Das andere ist, der Prozess findet statt, aber ist eigentlich gar nicht auf echter und authentischer Wertschätzung und der Frage, von dem ich versuche, dich zu sehen, beheimatet.
Und was zeigt die positive Psychologie, die Forschung, was passiert, wenn wir es jetzt positiv drehen, wenn Menschen sich gehört, gesehen fühlen, wenn sie dieses Gefühl der Bedeutsamkeit haben, was passiert dann da mit diesen Menschen?
Das Erste ist, dass es ja ein soziales Grundbedürfnis ist. Das heißt also, ich fühle mich verbunden, ne? Das, was du erzähltest vom Sandkasten, was wir von unseren Kindern lernen können. Das Erste ist, es führt wirklich zu Verbundenheit. So, ne, wenn ich bedeutsam bin, dann habe ich einen Platz in diesem sozialen Gefüge, dann bin ich gleichzeitig akzeptiert und zugehörig. Das heißt also, es ist einer der stärksten psychologischen gemeinschaftlichen Schutzfaktoren und auch Wohlergehensfaktoren. Das führt aber tatsächlich auch dazu, dass die Motivation steigt und das Engagement steigt. Weil wenn ich mich einbringe und du siehst das und dann passiert was und es ändert sich was, dann habe ich doch Lust, mehr davon zu machen. Weil ich sehe, ich kann hier wirksam sein, ich kann einen Unterschied machen, ich kann in dieses System etwas rein, zurückgeben und was verändern. Das heißt, das hat viel auch mit Selbstwirksamkeitserwartung zu tun in diesem Kontext, in dem wir uns befinden. Das heißt vor allem, es setzt quasi zwei Dinge frei, nämlich einmal Beziehung und Bezogenheit und auch Zugehörigkeit, ne, und ganz egal, ob zu einem anderen Menschen, der Familie, dem Unternehmen, der Gesellschaft, und wirklich auch diese Motivation, sich mehr einzubringen und ne, engagierter für das, sich einzusetzen, was miteinander verbindet.
Was würdest du jetzt, also wir versuchen jetzt mal auf verschiedenen Ebenen, fangen wir mal mit dem Individuum an, welche Handlungsempfehlungen ergeben sich jetzt vielleicht daraus? Also jetzt, was würdest du Menschen mitgeben, um, weil du hast ja selbst gesagt, es geht ja darum, einen Wert zu schaffen. So, und das geht ja schon intrinsisch. Also ich muss ja irgendwas finden, wo ich Lust habe, einen Wert zu schaffen. Oder was würdest du den Menschen mitgeben, um in diese Bedeutsamkeit zu kommen?
Hier sind wir wieder die Frage, hier sind wir wieder bei der Frage, geht es darum, dass das System mir dient oder ich dem System? Ich würde deine Frage umdrehen. Darf ich deine Frage umdrehen?
Also, ich sag nicht, dass ich die richtigen Fragen immer stelle. Deswegen,
die Frage ist super, aber ich stell sie erstmal andersrum, weil wir dann der Wahrheit noch ein bisschen näher kommen. Die erste Frage ist ja, wie können ich anderen das Gefühl geben, bedeutsam.
Genau, da wollte ich nämlich in der zweiten Ebene drauf, aber lass uns dann vielleicht zuerst darüber dann sprechen.
Weil das witzigerweise, ich glaube fast, das ist der leichtere Zugang zu dieser Wirksamkeitserwartung, ne, wo du hin willst. Das heißt, was kann ich tun dafür, dass ich meine Kinder, die Menschen, mit denen ich arbeite, die Freunde in meinem Leben, von mir A gesehen fühlen. Das heißt also, dass ich vorkomme, dass sie vorkommen und ich das Gefühl habe, ich sehe dich, ich nehme dich wahr in dem, was gerade ist. Ne? Wie kann ich die Möglichkeit zur Partizipation eröffnen? Also, wo können Kinder wirklich miterscheinen? Wo können Teammitglieder wirklich auch mitentscheiden? Also, wie können wir diese Räume eröffnen? Und wie kann ich immer wieder Wertschätzung in den Raum bringen dort, wo Menschen versuchen, sich einzubringen, etwas zu tun, da zu sein. Also das ist die leichtere Richtung. Und interessanterweise löst das häufig eine Aufwärtsspirale aus. Das heißt also, in dem Moment, wo ich das in eine Beziehung einbringe, dreht sich das ganz schnell um, auch damit, dass andere anfangen, das Gleiche zu tun. Und um die Frage zu beantworten, die du mir eigentlich gestellt hast, wenn es darum geht, wie können wir mehr beitragen, und das ist ja auch das, wo du so ein bisschen hin willst, dann ist, glaube ich, das erste große Thema, zwei Fragen zu beantworten. Nämlich einmal, wo sehe ich den größten Bedarf, bei dem ich tatsächlich einen Unterschied machen kann? Also wo habe ich das Gefühl, hier kann ich wirklich wirksam werden für etwas, was mir richtig am Herzen liegt, also sich vielleicht auch mit meinem Sinn zusammenfügt, und auf der anderen Seite auch, welche Stärken habe ich, die ich nutzen kann, damit das nicht ein aufopferungsvolles, ich tue jetzt etwas, wo es mir selber sehr schlecht beigeht, aber es ist wichtig, manchmal ist das wichtig, aber es ist selten der bestmögliche Weg, sondern eher die Frage zu stellen, wo habe ich das Gefühl, es gibt einen Bedarf dieser Welt, der mit mir quasi im Einklang ist, der für mich stimmig ist, und wo ich auch das Gefühl habe, dass ich das, was ich an Ressourcen habe, an inneren und äußeren, wirklich leben kann. Und dann gehen wir raus aus der Idee von, ich muss hier jetzt über alle meine Grenzen hinweg etwas beitragen, sondern dann gehen wir in einen Raum, wo dieses Nehmen und Geben etwas ist, was für beide Seiten wirklich in eine Aufwärtsbewegung führen kann. Und das ist das, was Flourishing sowohl für Einzelne ausmacht, aber eben auch für dieses große Ganze, was wir diese Welt nennen.
Da sind wir ja wieder beim Geben und Nehmen wie am Anfang, dass es eben nicht nur darum geht, alles auf sich zu projizieren, sondern eben auch andere Menschen einzuladen, weil es eben auch, wir müssen was zurückgeben in ein System. Und ich wollte nur am Anfang erst auf den Menschen, weil ich so dachte, das gesellschaftliche Engagement nimmt ja auch ein bisschen ab, und auch Ehrenämter. Also viele Vereine haben ja momentan auch Probleme. Schwimmvereine höre ich ganz oft, dass die völlig ausgebucht sind, wenn Kinder irgendwie schwimmen lernen möchten, wo ich so dachte, das könnten ja Bereiche sein, wo eben Menschen sich einbringen können und vielleicht dann auch bedeutsam sich fühlen, weil sie vielleicht einem kleinen Kind das Schwimmen beibringen oder die Straße irgendwie immer wieder reinigen am Wochenende und dafür eben ein schönes Wohlbefinden im Wohnort, in der Gemeinde irgendwie schafft. Aber
ja, absolut. Und damit führst du uns eigentlich zu einem ganz zentralen Punkt von Mentoring, den wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich, das ist ganz eng verbunden mit dem Thema Lebenssinn. Also, wo fühle ich, dass etwas tatsächlich mir eine Richtung gibt, in der ich zu einem größeren Ganzen beitrage? Und das Interessante ist, aus irgendeinem Grunde haben wir die Idee entwickelt, dass wir damit etwas weggeben. Ja, also das, wenn ich mich beim Schwimmen Verein engagiere, als ob ich etwas Wertvolles weggeben würde, Freizeit, weiß ich nicht, so beispielsweise. Und in Wirklichkeit, was die Forschung und das Leben und ganz viel Denken voraus auch zeigt, ist, dass das, was ich bekomme mit diesem wirklichen Gefühl von, ich bin hier bedeutsam, hier tue ich etwas Sinnvolles, ich bringe mich ein in diese Welt, ich gebe dieser Welt, die zu uns allen hier wirklich sehr, sehr gut ist, etwas zurück, dass das eigentlich den viel größeren Unterschied für ein gutes Leben macht.
Und wenn wir jetzt aber nochmal auf die andere Perspektive schauen, die du ja zu Recht jetzt als erstes angesprochen hast, und jetzt an Führungskräfte zum Beispiel denken und die haben Mitarbeiter jetzt in dem Team und sagen wir mal, eine Führungskraft hört uns zu und sagt, ah, ich muss es echt ein bisschen anders machen im Alltag. Ne? Ich habe vielleicht zu wenig meine Mitarbeitenden gesehen und die sind jetzt frustriert und bringen sich auch gar nicht mehr ein, weil sie haben das 2-3 Mal gemacht, kennen wir alle, und dann sagen wir, bringt ja eh nichts, also mache ich nichts mehr. Wie schaffen wir es, diese Menschen wieder so ein bisschen dann zu sagen, hey, jetzt sehe ich dich quasi. Klar, das funktioniert ja nicht von heute auf morgen, aber wie könnte es klappen, denen zu zeigen, hey, auch wenn jetzt die letzten Jahre oder durch eine andere Führungskraft bist du total frustriert, du bist enttäuscht, du vertraust mir auch nicht. Wenn ich dich jetzt etwas frage, denkst du, der will doch eh nicht meine Antwort hören. Also ne, du hast schon so Vorurteile. Wie schaffen wir es, diese Menschen, die so verstimmt sind, die vielleicht auch wieder einen Raum zu schaffen, wo die sich einbringen? Ist es Geduld, die wir da brauchen? Oder
bestimmt auch.
Besonderes Einfühlsamkeit da irgendwie an den Tag zu legen? Was denkst du, was da hilft?
Ich liebe ja den ersten Versprecher. Du guckst gerade noch.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, meine Menschen nehmen meine Mitarbeitenden. Und eigentlich bist du damit der Lösung schon hart auf der Spur. Weil was würde passieren, wenn wir als Führungskraft losgehen und quasi nicht auf unser Team gucken und sagen, ah, meine Mitarbeitenden. Sondern wenn ich als Führungskraft losgehe und sage, ah, meine Menschen. Mhm. Und das ist die richtige Haltung. Also das ist eigentlich.
Was du mit mir ja alles machst, Judith.
Ja. Ne, dieses, ne, meine Menschen. Das heißt also, das, was ganz oft zerstört ist, wenn, ne, aufgrund von was auch immer eine Vergangenheit vorliegt, wie die du beschreibst, ist ja dieses Vertrauen. Also das Vertrauen darin, dass du als Führungskraft mir als Mitarbeitende oder mir als Mensch tatsächlich an mir interessiert bist. Mhm. Ne? An mir als Mensch, an dem, was ich einbringen will, auch dem, was ich fachlich vielleicht einbringen will. Das heißt, dieses erste wirkliche Interesse am Menschen, ne? Das ist der erste Schritt. Und ich empfehle immer, es gibt ja eine furchtbare Frage, die wir alle stellen ständig. Ja, die hochgezogenen Augenbrauen sind recht. Nämlich, wie geht's dir? Mhm. Und wie geht's dir, ist eigentlich eine Frage, die vermeintlich ja so ein Interesse herstellen will und die aber, das wissen wir auch alle, seltenst dazu führt. Eine viel bessere Frage für den Alltag und auch für den Alltag von Führungskräften ist, was beschäftigt dich eigentlich gerade am meisten? Weil das ist etwas, was mich unmittelbar in Kontakt bringt, ne, mit dem Menschen, ob jetzt ich fachlich antworte, ob ich persönlich antworte, aber das, was wirklich dieses echte Interesse in den Vordergrund rückt. Mhm. Und natürlich gehört dazu eine bestimmte Kompetenz des Zuhörens dann, ne, und des wirklich erfahren Wollens, aber das ist so ein erster Schritt. Und ne, der partizipative Grundgedanke, zu sagen, wo kann ich tatsächlich hören, mitentscheiden lassen? Wo kann ich Prozesse gemeinsam gestalten? Das Gegenteil quasi von autoritärer Führung ist das, was ganz stark darin einzahlt. Und dass ich immer dann, selbst bei kleinen Bewegungen von, ich versuche mich hier einzubringen, das würdige. Mhm. Ne? Und das ist nichts, was, also ne, dieses Gefühl von Bedeutsamkeit, das wächst nicht in einem einzigen Gespräch. Aber viele kleine Momente, in denen ich wirklich wissen will, was beschäftigt dich gerade? Was denkst du über das, was hier passiert und wirklich höre? Die führen dazu, dass wir Schritt für Schritt dieses Vertrauen wieder aufbauen, was die Grundbasis von Mattering ist.
Und am Ende wahrscheinlich dann auch, Taten sagen mehr als 1000 Worte. Das heißt, wenn ich dich was gefragt habe, auch in der Vergangenheit, und auf einmal merken die Menschen, mir wird zugehört und es wird umgesetzt quasi, ne? Weil ich glaube, das ist echt mit das Schlimmste und das kenne ich in so vielen Unternehmen. Da werden so viele Umfragen gestellt und jeder darf sich immer was wünschen und was läuft gerade nicht so gut und wo hast du Potenzial? Und am Ende merken die, es wird gar nicht thematisiert, es wird gar nicht besprochen, sondern es fällt immer am Ende des Tages irgendwie vom Tisch rüber. Und dann denke ich mir so, ja, dann musst du auch in Zukunft die nicht mehr fragen. Also am Ende dann auch das eben wirklich in die Tat umzusetzen.
Absolut. Und interessanterweise, dazu hat man Studien. Ja? Mhm. Und das, was schlimmer ist, als keine Mitarbeitendenbefragungen zu machen und quasi keine Gespräche zu führen, ist Mitarbeitendenbefragungen zu machen und Gespräche zu führen und dann nicht darauf zu reagieren. Mhm. Weil das ist quasi, ne, das ist dieses Invalidierungsprinzip. Das heißt also, ich tue so, als wäre ich interessiert. Du musst dir dafür ja auch Zeit nehmen, ne? Das heißt, du musst was investieren, was du sonst nicht würdest. Und dann lasse ich das Ganze quasi fallen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass solche Prozesse immer ineinander gedacht werden sollten. Und dass es wichtig ist, ne, den Menschen ernst zu nehmen. Darauf läuft es eigentlich hinaus.
Und Stichwort Studien, weil das habe ich mir hier noch fett eingekringelt, wenn wir jetzt gerade auf Unternehmen schauen, Stichwort Fairness, dass das beim Thema Mattering anscheinend sehr bedeutsam ist. Also ich hatte mir hier so die Kette aufgeschrieben, Fairness fördert nämlich Bedeutsamkeit und das steigt wiederum das physische Wohlbefinden. Magst du vielleicht mal kurz erklären, warum Fairness da so eine Rolle spielt für Mattering, für Bedeutsamkeit?
Ich glaube, das kennt jeder aus dem Alltag. Ne? Wenn die Führungskraft hingeht und sagt, also du und du, ihr kriegt im Sommer frei, aber du nicht. So, ne? Dann ist das eigentlich eine der stärksten Formen, um so etwas wie das Gefühl von Nichtbedeutsamkeit herzustellen, ist Ungleichbehandlung. Mhm. Ne? Weil das sofort eigentlich das Gefühl macht für diejenigen, die benachteiligt wurden, ich bin nicht so wichtig und nicht nur ich bin nicht wichtig, sondern ich bin auch deutlich weniger wichtig als die anderen, denen zum Beispiel gute Dinge widerfahren sind. Und das ist ja auch das, was wir gesellschaftlich jetzt sehen. Wenn wir uns das anschauen, das Gefühl, dass gerade zum Beispiel geringverdienendere Gruppen, weniger gut gebildete Gruppen, das Gefühl haben, es ist unfair, was hier passiert. Weil es gibt einige Menschen, die so in hohem Wohlstand mit so viel Privilegien leben. Und wir werden nicht gesehen. Ja, und wir und das vor allem als unfair betrachten und dadurch das Gefühl bekommen, ich bin hier nicht so wichtig, nicht so wichtig wie du und dadurch quasi sehr leiden. Und das ist auch der Grund, weswegen Isaac Kolontensky eben sagt, no wellness without fairness. Also dieses, es gibt kein Wohlergehen ohne diese soziale Gerechtigkeit. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch immer eine der interessantesten Ergebnisse aus diesen großen Wohlergehensstudien der Welt, dass man sagt, Geld macht glücklich, aber vor allem, wenn es gerecht verteilt ist. Weil Länder, die vielleicht nicht so ein hohes Einkommen haben, aber sehr gerecht in sich sind, haben grundsätzlich eine viel höhere Lebenszufriedenheit, viel höheres Wohlergehen der Gesellschaft als Länder, in denen es einige sehr reiche und sehr arme Menschen gibt. Und das gilt für ganze Länder, aber das gilt eben auch innerhalb eines Teams oder auch innerhalb der Familie.
Passend dazu hattest du auf LinkedIn mal geschrieben, solange wir Glück individuell denken, werden wir kein kollektives Wohlbefinden erreichen. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass wenn wir ja nur auf uns schauen und eben nicht diese Fairness berücksichtigen und gucken, wie schaffen wir Strukturen, dass eben alle Menschen vielleicht die gleichen Chancen haben, dann ist vielleicht individuell jemand glücklich, aber das ist ja, wir brauchen ja dieses kollektive Wohlbefinden. Was war dir, oder willst du nur mal den Satz erklären, was war dir da wichtig und was heißt das für den Alltag, wenn es eben darum geht, dass wir so dieses kollektive Wohlbefinden vielleicht in den Fokus rücken?
Die zentrale Idee daran ist eigentlich die folgende. Es ist ein Irrtum zu denken, dass Glück unlimitiert ist. Mhm. Ja. Also ich sag mal, wir verstehen es vielleicht, ich glaube, monetär versteht man das immer leicht. Ne? Also dieses, wenn ich mir, es gibt einen Topf voll Geld und wenn ich mir daraus sehr viel nehme für mich, dann bleibt für alle anderen weniger übrig. Mhm. Und wir denken immer, dass das bei so etwas wie Wohlergehen anders ist, aber das stimmt im Endeffekt nicht, weil Wohlergehen auch etwas ist, was sich aus limitierten Quellen speist. Und die Frage ist, ne, ich kann mir ganz viel aus diesem Topf nehmen und dann geht es mir zwar gut, aber wenn du auch weißt, dass ich sehr viel aus diesem Topf genommen habe, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr gerne mein Freund sein. Ja, ganz blande gesprochen. Das heißt also, dass dieses Gefühl von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, um wieder auf Isaacs Idee zurückzukommen, etwas ist, was ganz massiv darauf einzahlt, wie wir in Beziehung zueinander sind. Und ich kann zwar in einer Gesellschaft beispielsweise sehr wohlhabend sein oder es kann mir sehr gut gehen, aber wenn es der Gesellschaft sehr schlecht geht, ne, und das ist ja das, was wir teilweise sehen, wenn jetzt so diese Polarisierung zunehmen, dann sind auch diejenigen mit einem hohen Wohlergehen nicht mehr in gleichem Maße irgendwie zufrieden und glücklich, weil sie sich Sorgen machen über die politischen Entwicklungen, weil das Ganze vielleicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt und so weiter und so weiter. Das heißt, wir überschätzen diesen individuellen Wohlergehensfaktor und wir unterschätzen, wie stark die Gemeinschaften, die Gesellschaften, die politischen Systeme, unsere Sportvereine, unsere Schwimmvereine so prägen, wie es uns geht. Und dass wir mit einem kleineren persönlichen Stück des Kuchens, wenn aber alle ein Stück des Kuchens abbekommen, häufig eine sehr viel schönere Party hätten, ne, um bei diesem Kuchenbild zu bleiben, ich finde das toll, ja, als wenn ich sage, so der Dreiviertelkuchen ist meiner, du kannst auch noch ein Stück haben und wenn die anderen Partygäste nichts mehr übrig haben, dann ist das nicht mein Problem. Mhm. Aber irgendwie wird's doch meins, weil das macht was mit der Stimmung. Das macht was, wie andere mit mir umgehen und auch wie ich noch zu anderen in den Kontakt gehen kann.
Das ist ein super spannender Gedanke, weil du hast es auf die Gesellschaft bezogen, aber man kann es ja auch auf den Freundeskreis. Wenn ich ja der bin, der aus Beziehungen nur was für mich speist quasi, sagen wir mal, es geht immer nur um mich, wenn ich jetzt mit Freunden spreche oder so. Irgendwann bin ich doch auch dann einsam, weil ja meine Menschen um mich herum, denen geht es schlechter, die haben vielleicht weniger Geld durch andere Sachen. Also wenn ich dann nur auf mich schaue und allein mein kleines Umfeld, wenn die weniger Geld haben, kann ich weniger mit denen vielleicht was machen, in den Urlaub fahren oder essen gehen. Denen geht es schlechter, die treffen sich weniger mit mir. Also ich fand das jetzt super spannend, weil oft ist ja wirklich im Kopf so, ah, ich brauche Geld, ich brauche das und das, aber gar nicht dieser Blick dafür da ist, so mein Freundeskreis, mein soziales Umfeld, aber was passiert dann auch, wenn ich Kinder habe und keine Kita mehr offen hat, weil irgendwie keiner mehr dafür arbeiten möchte, für einen Hungerlohn, wo soll ich jetzt mein Kind hingeben? Dann kann ich aber meinem Beruf ja gar nicht mehr nachgehen, was ich vielleicht total liebe, meiner Leidenschaft, weil ich mich ja dann 24 Stunden um mein Kind kümmern darf und muss. Also das sind ja wirklich so, also ich finde jetzt den Gedanken total spannend, dass es wirklich gar nichts bringt, wenn man selbst super viel Geld hat, glücklich ist, aber dadurch andere eben nicht.
Ja, und genau diese Kaskadenbewegung, die du ansprichst, ne, das sind ja die, um die es geht. Das heißt, ich kann kurzfristig, ne, diesen Moment erzeugen, wo ich viele Ressourcen auf mich vereine, aber wenn das eben, ne, auf den Kosten und Lasten, und das ist eigentlich zwangsläufig so, ne, anderer Systeme geht, die für mich Heimatsysteme sind, dann führt das langfristig eigentlich immer zu negativen Auswirkungen und ne, eigentlich auch zu niedrigerem Wohlergehen, im Endeffekt auch für mich, als wenn wir von vornherein sagen, wir haben hier 12 Stück Kuchen, wir sind 12 Gäste, rate, wie wir das Problem lösen. Und das ist eine Grundidee des Lebens, zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass wir natürlich auch, ne, Wohlergehen schöpfen, aber dass wir mindestens genauso daran interessiert sind, Wohlergehen oder das, was die Quellen dafür sind, im Leben anderer zu ermöglichen.
Und was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gleich machen können, wenn wir gleich beendet haben, direkt zum Handy greifen und einen Menschen anrufen und sagen, wie bedeutsam dieser Mensch für dich ist. Oder? Das wäre ja so eine erste direkte Handlung.
Absolut. Also dieses, ne, sich dem gewahr werden, also wenn es so um Mattering geht. Und ganz häufig haben wir ja das Gefühl, andere sind für uns sehr bedeutsam. Und der Fehler ist aber das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, dass wir das für selbstverständlich nehmen. Vor allem, dass wir für selbstverständlich nehmen, dass wir denken, die anderen wissen das. Und diese kurzen Momente, wo wir das tun, ne, zum Handy greifen und zu sagen, hey, weißt du eigentlich, wie wichtig du für mich bist? Oder danke, ne, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, als es mir so schlecht ging. Das sind die Momente, in denen wir wieder in Verbundenheit und Bedeutsamkeit im Miteinander hineinfinden.
Zwei Fragen habe ich, Judith. Die erste ist, was gibt dir aktuell Zuversicht?
Die Menschen. Also ich finde, Zuversicht speist sich ja sehr aus den Erfahrungen des Alltags. Ne? Und wir lesen und hören alle Medien, die uns mit den Krisen dieser Welt auseinandersetzen und vielleicht auch anders auseinandersetzen, als das vor 20 Jahren möglich war, als es diese ganze Digitalisierung noch nicht gab. Aber ich glaube, eine der wichtigsten Quellen für Zuversicht für mich sind immer wieder die Menschen um mich herum, die mir sehr das Gefühl geben, ja, von Miteinander, Füreinander, Zuversicht, all dem. Und aus denen ich eine Menge Kraft schöpfen kann und Zuversicht.
Und es könnte aber auch der Happiness Report ein bisschen Zuversicht geben, weil das verkennen ja ganz viele. Alle denken immer, die Stimmung in Deutschland ist irgendwie schlecht und den Menschen geht es schlecht. Aber das kann man ja zumindest positiv festhalten, dass wir dort 4 Plätze gut gemacht haben, oder? Ist ja auch eigentlich eine gute Botschaft, eine positive Nachricht. Und das nur ergänzen, weil wir ja nicht nur auf Deutschland schauen wollen, sondern auf die ganze Welt. Ich habe die Zahlen mit. In 79 von 136 Ländern ist die Lebenszufriedenheit seit 2006 signifikant gestiegen. Und das ist ja, was das Thema Fairness angeht, doch wunderbar, dass global einige Länder aufholen.
Absolut. Das ist aber sowieso so. Also ich bin ja eine große Verfechterin davon zu sagen, es ist ein Narrativ, dass wir sagen, wir leben in einer krisengeschüttelten Zeit. Denn wenn wir unsere Großeltern fragen würden, wenn sie heute auf unser Leben schauen würden und wir hingehen und sagen, wir leben übrigens in einer krisengeschüttelten Zeit, würde zumindest meine Großmutter wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blick auf uns schauen. Denn wenn wir uns weltweit Daten anschauen, das ist ja das, was du auch mitbringst, ne, dann ist es tatsächlich so, dass wir sehen in ganz vielen großen Themen, die eine gute Welt zeigen. Also wie viele Kinder sind alphabetisiert und können lesen? Wie ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser und so weiter und so weiter? Dann sehen wir eigentlich, dass wir uns an ganz vielen Stellen im Menschsein verbessern. Und dass dieses Erleben der Krisenhaftigkeit viel dem geschuldet ist, dass Krisen heute viel näher und unmittelbarer sind durch Social Media und Smartphones. Aber nicht unbedingt, dass diese Welt krisenhafter ist als die Welt, die unsere Großeltern beispielsweise zwischen 1939 und 45 erlebt haben. Und ich finde auch, das ist vielleicht ein Zeichen von dem, was kann einem Zuversicht geben, ein Stück weit Demut. Wir sprechen über solche großen Themen wie ein erfülltes Leben und was können wir tun für mehr Wohlergehen. Und dass wir diese Debatte überhaupt führen können, ist ein Zeichen unseres Wohlergehens. Denn das sind wahrscheinlich Fragen, die unsere Großeltern sich nicht hätten stellen können, die hier, weiß ich nicht, in Berlin 1949 auf den Trümmern von allen gesessen haben und nicht wussten, wo ihre Familienangehörigen sind und ob sie jemals zurückkehren werden. Das heißt, dass wir heute über sowas nachdenken können wie gerechte Gesellschaften und ein gutes Miteinander und ein gutes Leben, ist eigentlich ein totales Privileg. Und das Gewahrsein dessen, auch das gibt mir Zuversicht.
Schöner Abschluss. Und vielleicht wird er noch schöner, der Abschluss, denn du weißt ja, unser Motto, vielleicht weißt du es noch aus der letzten Podcast-Folge, ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Stell dir vor, du hast jetzt die Handynummer von allen deutschen Bürger und Bürgerinnen und du kannst denen in Deutschland, den Menschen, eine Nachricht schicken. Auf einen Knopfdruck, die erhalten eine Nachricht, gleich vielleicht auf dem Handy. Was würdest du gerne denen Menschen mitgeben, was wir vielleicht heute, morgen anders machen sollten? Gibt es da vielleicht etwas, wo du sagst, hey, das ist so eine Botschaft, die raus soll und jeder, der die jetzt liest, wird dann vielleicht mal drüber nachdenken oder eben das konkret etwas anders machen. Gibt es da noch etwas ergänzend zu all den Themen, die wir heute besprochen haben?
Ich glaube, eins der schönsten Themen, die mich gerade umtreiben bei dem Andersmachen, ist, wie gelingt es, ein Stück weit mehr mit offenem Geist und offenem Herzen der Welt zu begegnen? Das heißt also, das nächste Mal, wenn etwas passiert, was ich eigentlich nicht will, oder jemand reagiert auf eine Art und Weise, die ich eigentlich nicht möchte, was kann ich dafür tun, um mich nicht einfach abzuwenden, zu verschließen, dem Handy zuzuwenden, sondern anwesend bleiben in der Situation und wirklich zu versuchen zu verstehen, und zwar mit dem Kopf und dem Herzen. Und ich glaube, die Welt würde sich sehr anders drehen, wenn wir weniger versuchen würden, das, was wir nicht verstehen und das Schmerzhafte und das andere zu vermeiden, sondern wenn wir ein bisschen mehr aufeinander zu und ins Leben hineingehen, statt uns von ihm abzuwenden.
Schön. Das glaube ich auch, dass wir das auch aushalten dürfen dann und nicht irgendwie direkt in so eine Flucht gehen. Ne? Das kennen ja ganz viele, die sich dann ablenken wollen, sondern das aushalten und verstehen. Ja, schön. Judith, ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger sprechen können. Es war schon sehr lange. Wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit. All das, was wir heute besprochen haben und wirklich, also ich durfte ja euer Inhaltsverzeichnis lesen, noch viel, viel, viel mehr, was eben positive Psychologie bedeutet, das gibt's alles in dem neuen Lehrbuch. Hat einfach den Namen Positive Psychologie mit ganz vielen Autorinnen. Also du bist zwar die Herausgeberin, aber du hast es schon erwähnt, pro Kapitel, pro Thema gibt es wirklich die renommiertesten Forscher und Forscherinnen mit fast die das Thema groß gemacht haben, die dort ihre Erkenntnisse, ihre Impulse teilen. Also wirklich, als ich die Liste an den Namen schon gelesen habe, dachte ich schon, das wird echt grandios, dieses Buch, obwohl ich die Kapitel noch gar nicht gelesen habe. Das heißt, ihr werdet dieses Buch unter Positive Psychologie finden. Und wer mehr über dich erfahren möchte, Judith Mangelsdorf, du bist auf LinkedIn aktiv, aber du bist auch in ganz vielen Zeitungsinterviews, in Fernsehsendungen immer wieder präsent. Also ich glaube, da wird man vieles über dich finden. Man kann auch dazu sagen, es gibt die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, wenn man sich interessiert. Oder ihr habt ja auch einen Studiengang an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, wer sich interessiert. Habe ich etwas vergessen, Judith? Über dich kann man nämlich so viel erzählen, aber oder? Das war so das Wesentliche. Es hat mich wieder sehr gefreut. Vielen Dank hier für die Einladung, Judith.
Danke, dass du da warst.